Hallo zu einer neuen Folge. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Seit jetzt, also seit November genau genommen, können Briefmarkensammler in Deutschland auch digital auf ihre Kosten kommen. Denn bei der Post gibt es eine Krypto-Briefmarke zu kaufen. Für 9,90 Euro gibt es eine physische Briefmarke, die ersten 250.000 Käufer bekommt, zusätzlich aber noch eine digitale Abbildung dazu.
Technologisch steckt das berühmte NFT, also der Non-Fungible Token, dahinter, ein digitales Besitzzertifikat, das auf der Blockchain gespeichert wird. Zur Vorstellung der Briefmarke kam auch extra Finanzminister Christian Lindner und war ganz aus dem Häuschen, möchte man sagen.
All dem, was man an ambitionierten, aufregenden, unterhaltsamen Aufgaben als Finanzminister hat, von all den vielen ausschließlich schönen Dingen, das hier ist die schönste Aufgabe.
Das Motiv der NFT-Krypto-Briefmarke zeigt das Brandenburger Tor, designt von einer künstlichen Intelligenz. Natürlich, möchte man sagen. Und die Deutsche Post ist auch richtig früh dran mit der Briefmarke.
Ja, kleiner Scherz natürlich, denn andere Länder, wie zum Beispiel Österreich, haben schon seit einigen Jahren Krypto-Briefmarken. Ist die Post also spät dran?
Ja, das könnte man schon meinen. Die Post, ja, früher ist ja die langsame Post, Schneckenpost. Aber der Lack bei NFTs ist ja auch so ein bisschen ab, zumindest im Moment. Eine aktuelle Studie zeigt, 95% aller NFTs sind wertlos.
Genau, das ist eine Studie von Dapp Gamble. Das ist ein US-Anbieter für Krypto, Glücksspiel und Gaming. Und die haben sich den NFT-Markt genau angeschaut. Und wir wollen es auch sehr genau wissen. 73.257 NFT-Sammlungen wurden identifiziert und gefunden. Davon haben 69.795 eine Marktkapitalisierung von 0 Ether, also 0.
Ja, die große Frage ist jetzt natürlich, ob es mit den NFTs wieder mal aufwärts geht. Schauen wir uns auf jeden Fall an und jetzt erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Abonniert uns und bewertet uns.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Carsten Kraus ist heute bei uns zugeschaltet. Hello, wie geht's dir? Hi Carsten.
Hallo.
Hallo. Schön, dass du da bist. Wir stellen unsere Gäste immer vor und bei dir ist das mal wieder so eine lange Liste an Berufen, die man dann so hat heutzutage. Ne? Wer was von sich hält, hat immer mehrere Jobtitel. Seriengründer, KI-Experte, Investor aus Pforzheim, aus dem schönen Pforzheim. Du hast viel Tech in deiner Biografie, aber auch Geschäftsführer vom Kräuterhaus Hamburg, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie das zusammenpasst, das kannst du dann noch erzählen und hast schon sehr früh angefangen als Jugendlicher. Jetzt können wir mal anfangen, deine Biografie irgendwie aufzurollen. Was interessiert dich jetzt mehr, Andreas? Kräuterhaus oder Jugendlicher?
Ja, das Jugendliche natürlich. Also das andere können wir auch gleich noch besprechen. Bloß ich muss ja erstmal, mein erster Gedanke ist immer, ich muss mich entschuldigen, wir kennen nicht jeden in Deutschland. Mhm. Auch du warst jetzt für mich kein bekannter Name, so wo ich den auf dem Schirm hatte, aber es gibt sowas häufiger, dass ich in den 200, über 200, fast 250 Interviews viele Menschen kennengelernt, die ich vorher nicht kannte und sage, Mensch, warum, die müssten ja nicht in Deutschland so ein Podium haben, wo man die hinstellt und sagt, wir haben gute Leute. Nee, echt gute Leute, die was erreicht haben. Wir haben nicht die Googles und die Elon Musk so oft, aber so ähnlich schon. Wir können nachher darüber reden, warum wir nicht so ganz groß werden. Mhm. Aber du hast ja echt schon einiges erreicht. Vielleicht sagst du ganz kurz mal so, was du so als Jugendlicher getrieben hast und was du jetzt machst.
Okay, also kurz zu dem Podium. Ich spreche durchaus auf einigen Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern, also Live-Teilnehmern, die vor Ort sind. Und bin eigentlich jeden Monat, weiß ich, fünfmal oder sowas auf irgendwelchen Bühnen dafür. Ein gewisses Podium habe ich schon. Wir haben mich noch nie eingeladen, das ist das Fernsehen.
so, das ist gut Zeit.
Nonetheless, also ich war schon im Fernsehen, aber so mit Aussagen zu Fachkräftemangel und so weiter, mit einem O-Ton. So, genau. Also Jugendlicher, ich habe angefangen mit 16, habe die erste Firma gegründet, habe dann mit dem ersten großen Produkt die Schule vor dem Abitur verlassen. ich wollte sogar extra noch durchfallen beim Abitur, weil man das Abitur nicht freiwillig wiederholen darf in Baden-Württemberg. Und dann hat mein Direktor hat aber dann eine Sondergenehmigung des Kultusministeriums erreicht, so dass ich das einfach im nächsten Jahr wiederholen durfte. Und dann hatte ich keine Anwesenheitspflicht mehr und durfte einfach nur die Klausuren schreiben für mein Abitur. und meine Firma nebenher aufbauen. Das war so der erste Start. Da haben wir eine Basic-Erweiterung für den Commodore 64 gemacht und in 15 Zeitschriften als beste Basic-Erweiterung für den Commodore 64 gelobt. Währenddessen hatte ich eine Idee, wie man so eine Programmiersprache innen drin ganz anders konstruieren kann, die sogenannte Architektur der Programmiersprache. Und das, was wir dann zu dritt daraus entwickelt haben, aus diesem Gedanken, ist ein ganz neuer Ansatz, der 70 Mal so schnell war, wie das, was die Firma Atari selbst gemacht hat. Wir haben das an Atari verkauft und die haben es mit 700.000 Computern in ganz Europa ausgeliefert.
Ach, da muss ich kurz mal einhaken. Da bist du ja auch, ich komme jetzt auch wieder nicht auf den Namen. Wir hatten ja mal eine Word-Vorvariante in Deutschland. Kannst du mir den Namen nennen, der das...
Marco Beres.
Ja, genau. Ja. Ah, also klar. Und du bist ja auch einer derjenigen, der
Open,
vor dem großen...
Open Office oder so.
Open Office, genau. Jetzt, ja, genau. Wo du sagst, genau. Ja. Das ist schon erstaunlich, also dass du bei Atari da im Innersten darum gewerkelt hast und das verbessert. Ja. Und auch die Basic-Variante, das ist, kann man ja gar nicht hoch genug schätzen. Und warum ist es dann nicht auf dem Gebiet weitergegangen? Also, da hättest... Warum konnten wir da nicht weiter Fuß fassen und das dann übernehmen, theoretisch, in der Theorie mal gesprochen? Also das wundert mich ein bisschen. Dann.
Ja, also wir haben damals von Atari 80 Pfennig pro Computer bekommen. Das heißt also, wir waren zwar als Schüler, und also da waren wir schon nicht mehr Schüler, das war nach der Schule, als wir den Deal mit Atari gemacht haben. Da waren wir natürlich total stolz drauf, aber es war halt nicht die Millionen, die da heutzutage fließen. Wir konnten daraus zwar die nächsten Sachen auch wieder aufbauen, aber... ja, und so weiter. Also, es gab halt keine Venture-Capital-Kultur damals. Es gab auch kein Internet, wo man lesen konnte, wie man richtig eine Firma führt. Das muss man ja sehen, dass damals die Gründer einiges mehr an Hindernissen hatten, als das heutzutage der Fall ist. Man konnte dann sich so bei der IHK ein bisschen beraten lassen, aber die Standardberatung ging halt eher in die Richtung, wie baue ich ein Ladengeschäft auf oder eine Gastronomie oder sowas, ja. Und von Scaling oder sowas hatte auch noch niemand was gehört damals. Und dann ging Atari pleite und wir gingen dann fast mit. Also wir haben ein paar Millionen mit Zusatzprodukten für diese Programmiersprache umgesetzt als junge Erwachsene. Aber es war nie so ein Riesengeschäft, wie das heutzutage eben zum Teil werden kann. Und ich habe dann so eine Firma nach der anderen aufgebaut. Casablanca, was ich jetzt gerade mache, casablanca.ai, ist meine 12. Firma. Mhm. Es haben auch manche Sachen nicht so gut funktioniert. Ich habe aber auch an einigen Stellen sehr guten Erfolg gehabt. Mein größter Exit ist Factfinder. Also ich habe den europäischen Marktführer für Suchtechnologie innerhalb großer Online-Shops auf den Markt gebracht, habe das damals in 6 Wochen mit einem Praktikanten entwickelt, also ich die Algorithmen, er den Code. Dann hat es unser Hauptentwickler, wir waren damals 7 Leute, unser Hauptentwickler hat es nochmal neu geschrieben und viel, viel besser neu geschrieben, hat eine Menge dazu erfunden und dann war das auch schnell und toll und so weiter und dann haben wir es auf den Markt gebracht und haben uns dann nach und nach dort durchgesetzt gegen viele größere. Da war ja Cartusi zum Beispiel, die hatten 180 Millionen an einem neuen Markt an der Börse eingesammelt. Mhm. Die brachten damals auch sowas auf den Markt und unseres war halt aus dem Stand weg viel besser als das von denen und noch besser als alles von allen Konkurrenten, die damals auf dem Markt waren. Dann hatten wir so ein paar Jahre eben, wo es keinen Konkurrenten gab und haben dann langsam gelernt, wie Business funktioniert und diese Firma dann von 7 Leute aufgebaut auf ungefähr 100, dann habe ich einen COO dazu genommen, also einen operativen Geschäftsführer, weil es mir gar keinen Spaß mehr machte, die Arbeit, es war nur noch Management, es war kein bisschen Erfindung mehr. Dann haben wir es weiter wachsen lassen auf 160 Leute und dann habe ich es verkauft. Und bin auch gar nicht mehr operativ da drin in dieser Factfinder-Geschichte. Ist immer noch ein ganz tolles Produkt, aber ich bin halt nicht mehr operativ da drin. Und habe jetzt aktuell 4 operative Firmen. Eins davon ist dieses Kräuterhaus. Und das Kräuterhaus habe ich damals während der Factfinder-Zeit gekauft. Also es hatte auch so ein paar familiäre Zusammensetzungen. Also ich kam zufällig, wurde mir gesagt, die möchten das jetzt altershalber aufgeben. Und andersrum hatte ich jetzt die Situation, dass ich einen Auszubildenden hatte, der gerne E-Commerce-Kaufmann werden wollte. Und um so eine Ausbildung in Deutschland zu machen, muss man ganz viele Voraussetzungen erfüllen. Und die Voraussetzungen waren, dachte ich, der muss halt auch mal im Lager mitarbeiten und im Versand mitarbeiten, damit er so weiß, wie E-Commerce-Kaufmann so ein Online-Shop eben im Ganzen funktioniert. Aber es ging viel weiter. Und ich dachte so, Lager und Versand, das kriegen wir unter bei unseren Kunden. Also wir haben ja so Mediamarkt, Lidl und so weiter alle als Kunden. Irgendjemand von denen nimmt den schon als Praktikanten auf. Aber die müssen so Sachen machen wie Mitwirkung bei der Sortimentsgestaltung, Mitwirkung bei der Preisgestaltung und so weiter. Und da lässt doch keiner einen fremden Azubi reinschauen. Also mussten wir einen eigenen Online-Shop haben. Und damit Und dann wollte ich aber Factfinder nicht mit den Sachen belasten. Also habe ich das von meiner Holding aus, der auch Factfinder zum größten Teil gehörte, habe ich dann dieses Kräuterhaus gekauft und den Azubi dort
eingestellt. Also du hast eine Firma gebaut, damit der Azubi eine Azubi-Stelle hat.
Ja, genau. Also ich habe die Firma übernommen, damit der Azubi die Stelle hat. Auch damit Factfinder einen kleinen Shop hat, wo man alles ausprobieren kann, alle neuen Verfahren ausprobieren kann, ganz in der Praxis, ohne dass, wenn irgendwas schief geht und das Ding abstürzt, irgendein Problem auftaucht. Also bei unseren großen Kunden ist ja so eine Stunde Ausfall, waren zum Teil mehrere hunderttausend Euro, ja, was da an Umsatz verloren geht. Deshalb mussten wir irgendeine kleine Spielwiese haben. Das war der weitere Effekt. Und dazu dachte ich, ich kann bestimmt einen tollen Online-Shop aufbauen da drin. Da sind wir immer noch dabei. Aber das Kräuterhaus hat tatsächlich jetzt seinen Umsatz in den letzten 2 Jahren vereinhalbfacht. Aber ich habe es schon etwas länger besessen. Aber jetzt funktioniert das einigermaßen, auch mit dem Online-Shop. Ja. So. Aber ich mache das alle 2 Wochen eine Stunde mit der Dame, die das Kräuterhaus leitet, im Gespräch, und die kommt zu unseren Firmenmeetings, wo wir so alle Firmen einladen. Und es ist ein ganz tolles Kräuterhaus. Die Leute sind super kompetent da drin und die sind auch alle voller Leidenschaft für Kräuter. Und ich finde sowas auch immer toll, wenn Leute ihren Job einfach richtig gut machen, auch wenn sie nichts von KI verstehen. Mhm. Aber die Kombi ist halt toll. Also die Technologie zusammenzubringen mit der Realität.
Soll ich weitermachen? Mhm. Was war die wir versuchen gerade nonverbal zu kommunizieren. Genau, du hast eben schon Casablanca AI erwähnt, als dein 12. Unternehmen. Da geht's halt um den digitalen Augenkontakt in Echtzeit in Videocalls. Also, dass es so aussieht, als würdest du uns anschauen, obwohl du es gerade gar nicht tust eventuell.
Nein, falsch. Ich schaue euch an. Es sieht so aus, als würde ich euch anschauen, obwohl ich euch gerade anschaue.
Ach.
Also das ist ja normalerweise so, wenn ich auf dem Bildschirm anschaue, schaue ich normalerweise vorbei.
Das meinte ich.
Ja, und also ich zeige euch das mal, wie das aussieht. Also ihr, das könnt jetzt nicht alle sehen, aber es ist ein Riesenunterschied.
Ja, also sonst schaut man halt die Menschen an.
Jetzt sehen wir gerade, ich beschreibe das mal, jetzt guckt er gerade weg nach oben ein bisschen an uns vorbei, rechts oben vorbei. Und dann schaltest du es wieder ein.
Genau.
So, ja. Siehst du uns jetzt an der richtigen Stelle, damit du uns anschaust?
Ja, genau. Achso, okay. Ja, genau. Ja. Hm. Ich schalte euch jetzt einfach auf dem Bildschirm. Ich sehe euch auf dem Bildschirm. Ich sehe jetzt gerade, wie du mit den Augen 2-mal geblinzelt hast und jetzt dein Mikrofon zurechtrückst.
Ja, okay.
Ja, so. Genau. Das macht Casablanca.
Genau. Bevor wir dann jetzt mal in die Details kommen, wie teilst du dir deinen Tag ein? Also hast du dann einen Tag?
Oh. Also. Also ganz viel teilt meine Assistentin ein. Ich habe eine super gute Assistentin, wo ich sehr, sehr froh bin, dass ich die habe.
Eine KI?
Nein, eine KI nutze ich natürlich auch an allen Stellen. Aber ich habe eine lebendige Assistentin, die leider gerade Corona hat, was KI nicht passiert, die kriegt andere Viren. Und sie teilt eigentlich im Wesentlichen meinen Tag ein. Das heißt, sie jongliert mit den Terminen und so weiter. Was ich mache, ist, ich schaue mir am Abend vorher an, was ich am nächsten Tag für Termine habe. Also am Abend heißt, wenn ich so 22 Uhr, 23 Uhr oder sowas nicht mehr richtig arbeiten will, gucke ich nochmal kurz, was ich habe, was ich morgen zu tun habe. Mhm. Mein frühester Termin beginnt normalerweise um 10. Mhm. Ich bin überhaupt kein Frühaufsteher. Ich gehe meistens so zwischen 00:30 und 01:30 ins Bett und habe meinen Wecker auf
8. Also kurz nach Feierabend, ja?
Ja, je nachdem. Ich bin schon ein paar Stunden früher in Feierabend gegangen meistens. Also es gibt auch Tage, wo ich schon um 6 oder 7 aufhöre, aber meistens ist es eher so 10 Uhr. Und dann fange ich, also 8.35 Uhr mein Wecker gestellt, per Standard. Ja. So, und wie der Tag eingeteilt wird, das kommt dann so drauf an. Aber sie weiß schon, was für mich wichtig ist und was nicht so wichtig ist und was sie halt absagen muss.
Ja, wünschst du dir nicht auch manchmal so, wie ich wünsche mir das jetzt bald hoffentlich mit den KI-Systemen, die ja kommen, dass ich endlich mal so einen digitalen Assistenten kriege? Ja, das ist natürlich schwierig. Ja, der müsste natürlich immer zuhören, was ich so mache und wo ich sage, ich rufe dich an. Und da muss er mich dann dran erinnern. Ey, du wolltest doch den und den anrufen. Jetzt hast du mal 5 Minuten Zeit, mach doch das. Ich will schon mal für dich. Sowas wünschte ich mir, ne? Oder der die Mails alle wegschmeißt, die ich nicht mal die Überschriften lesen müsste, ne?
Genau.
Oder, ne? Der da mitlernt und einfach, ich beobachte meinen Kalender und wünschte dir das nicht auch manchmal?
Also theoretisch geht vieles davon schon. Es darf bloß noch nicht. Und es ist nicht ganz perfekt, es macht Fehler und es ist ja so, dass wir Menschen von KIs erwarten, dass sie 100% alles richtig machen, da haben wir Menschen ein bisschen mehr verzeihen, dass sie auch mal eine Fehlentscheidung treffen oder sowas, ja. Also es geht schon viel mehr, als wir glauben, dass das geht, weil es halt in der Praxis derzeit nicht gemacht wird oder nicht in ein Produkt verwandelt wird, weil es noch zu viele Fehler macht für für eine KI, für einen Menschen würde es vielleicht gar nicht so viele Fehler machen. Also es würde schon jetzt mehr gehen. Das ist meine These dazu. Ja, ich habe natürlich nicht alle diese Sachen entwickelt und ich weiß nicht, wo die ganzen Schwierigkeiten davon sind. Und ich verwende tatsächlich nicht nur ich, sondern ich hatte vorher ein Gespräch mit jemandem, wo es darum ging, wie viel KI verwenden wir eigentlich in meinen Firmen und wie viele Leute dürfen KI verwenden und wie viele Leute verwenden KI. Und ich muss sagen, wir sind extrem durchsetzt damit. Also es ist zum einen so, dass wir so Dinge wie ChatGPT, also für Dialoge eben mit der KI reden, oder Midjourney für Bilder erzeugen. Ich beschreibe mein Bild und dann wird malt die künstliche Intelligenz ein Bild, was ziemlich genau das wiedergibt, was ich beschrieben habe. Solche Sachen verwenden wir durchgängig. Also jeder benutzt diese Tools, der irgendwas in der Richtung zu tun hat. Mhm. Alle Leute können einen vollen Account für ChatGPT haben. Viele haben auch einen. Also die Firma bezahlt das schon von Anfang an. Ich habe sofort gesagt, ist sofort freigegeben, ihr könnt es verwenden. Mhm. Es gibt ein paar Maßgaben. Also es dürfen die Forscher, dürfen diese Sachen nicht verwenden, um irgendwelche Forschungsthemen zu diskutieren, weil unsere Geheimnisse nicht nach USA gehen dürfen. Alles, was in ChatGPT geredet wird, wird nach USA übermittelt. Mhm. Und theoretisch haben die Geheimdienste immer Zugriffsrechte auf alles, was auf amerikanischen Servern läuft. Das ist nicht unbedingt gesagt, dass da alles abgehört wird, aber das Risiko besteht. Und wir sind momentan mit Casablanca deutlich, deutlich weltweit vorne mit dem Thema. Mhm. Das haben Microsoft, Apple und Nvidia probiert. Man sieht aktuell keine Veröffentlichung von Microsoft und Apple zum Thema. Nvidia macht weiterhin Veröffentlichungen, wir sind aber deutlich vorne. Mhm. Ja, und wir kommen demnächst auf den Markt auch. So, und deshalb ist das wichtig. Wir verwenden noch viele weitere KI-Tools und wir schreiben auch selber welche für die interne Anwendung. Wir sortieren zum Beispiel Mails zu Casablanca, sortieren wir in bestimmte Töpfe automatisch mit einer KI, die eine Klassifikation der Mails macht, ob das eine neue, also wenn es um Produktanregungen geht, ob das eine neue Produktanregung ist oder eine, die wir schon 100-mal gehört haben, weil dann schreiben wir einen Standardbrief zurück, vielen Dank für die Anregung, aber dann müssen wir jetzt keine Rückfragen dazu stellen. Mhm. Und dann muss sich das auch niemand mehr durchlesen, sondern das kann man einfach beantworten, wenn es die gleichen Sachen sind. Ja, oder die gleichen Fehlermeldungen, die wir schon 100-mal gehört haben. Also man sieht hier unten, wenn ihr genau guckt, wahrscheinlich noch so einen leichten Rahmen. Ja. Der ist viel, viel besser geworden, aber er ist noch nicht ganz weg. Da sind wir noch dran. So gerade, wenn ich mich bewege, sieht man mehr davon. Mhm.
So, ja, das ist so ein bisschen so wie mit den virtuellen Hintergründen. Ne? Da hat man ja auch häufig noch diese Schlieren.
Klar, ja.
Aber dann, ungefähr wenn du sagst, ihr habt so viel KI im Einsatz, dann kommt man wahrscheinlich auch direkt zum Thema Patente, ne? Mhm. Also du hast jetzt in den letzten 3 Jahren jeweils ein Patent pro Jahr.
Ja.
Spät Nachmittag. genau. Was sind das so für Patente und warum ist das wichtig?
Also grundsätzlich, es sind alles Patente zu irgendwelchen Sachen mit Software, die ich aktuell angemeldet habe. Ich habe noch ein paar andere Gedanken, wo ich auch Sachen ohne Software mal anmelden will, aber der Aufwand ist für mich größer. Ich habe einen sehr guten Patentanwalt für softwareverwandte Patente. Ich erzähle mal ein Beispiel von einem Patent, was ich schon längere Zeit erteilt bekommen habe. Mhm. Das hat was mit Software zu tun, ist aber ein Bedienelement eigentlich für Software. Wenn ihr euch vorstellt, auf so einer Plattform wie Automobil-Gebrauchtwagensuche, da hat man immer diese Sliders, wo man Sachen einstellen kann. Von 0 Kilometer bis 100.000 Kilometer oder 1 Million Kilometer darf der Gebrauchtwagen haben. Wenn ich sage, ich suche einen zwischen 80 und 100, dann muss ich links den Slider so rüber bewegen, rechts den Slider rüber bewegen. Die Slider sind klein, gerade auf dem iPad ist das schwer zu treffen und so weiter. Und ich habe dann 5 solche Slider, also Kilometer, Baujahr, PS-Zahl und so weiter. Oder bei einer Wohnung die Quadratmeterzahl, die Nettomiete und so weiter. Zimmeranzahl. Und das Patent von mir geht in folgende Richtung. Ich habe ein Bedienelement, da drücke ich einmal auf diesen ganzen Slider und dann kann ich mit einer Handbewegung den Slider komplett so einstellen, wie ich das haben will. Mhm. Ich muss also nicht immer diese kleinen 2 Pixel breiten Elemente finden auf dem Bildschirm. Und das geht so, sobald ich da draufklicke, baut sich ein Dreieck auf, wenn ihr euch das vorstellen könnt. Ein Dreieck legt sich da drüber und wenn ich ein Dreieck, das ist so quasi unten, das ist gerade, dann geht es senkrecht hoch und dann ist so eine Schräge da drin. Mhm. Und wenn ich das jetzt runterziehe, dann wird es immer schmaler und wenn ich es hochschiebe, wird es breiter. Und ich kann es jetzt links und rechts und hoch und runter bewegen und dadurch verschieden viel von diesem Intervall überdecken, also von diesem Bereich von so und so viel Kilometer bis so und so viel Kilometer. Also kann ich mit einer einzigen Bewegung das einstellen. Das ist ein bereits erteiltes Patent. Wir haben es allerdings dann nie in eine Software umgewandelt bei FactFinder. Mhm. Aber das ist so eine Geschichte. Bei Casablanca habe ich tatsächlich 26 Unterclaims gehabt. Ich habe das erste Patent selber angemeldet. Die nächsten kommen jetzt alle von unserer Forschungsabteilung, wir sind jetzt beim 6. Patent. Und meine ursprüngliche Sache ging um eine technische Realisierung und um noch eine ganze Menge Ideen, wie man das noch besser machen kann, wenn man mit vielen Leuten redet. Also das heißt, wie bewegt sich der Kopf, wenn ich jetzt mit vielen Leuten rede? Mhm. Also ich habe jetzt lauter so Knöpfe auf dem Bildschirm, jetzt gucke ich verschiedene Leute an. Und das Richtige wäre eben, dass der, den ich anschaue, sieht, dass ich ihn anschaue und die anderen sehen, dass ich sie nicht anschaue und vielleicht auch noch mitkriegen, in welche Richtung ich ungefähr gucke. Mhm. Und das kann man machen und das ist im Patent vorgesehen. Wir können es aber noch nicht, weil das noch viel mehr Rechenleistung bräuchte. Das bauen wir irgendwann ins Produkt ein. Aber das ist so eine von vielen Untersachen bei Casablanca. Ursprünglich ging es darum, ich habe gesagt, man kann das mit Cycle-Gans realisieren, indem man zusätzlich Diskriminatoren einbaut für die ganzen Freaks unter den Zuhörern. Also,
so. Ja, aber da stelle ich mir jetzt gerade vor, du bist ja jetzt auch KI bewandert. Wir haben jetzt gerade aktuell die Geschichten mit den Übersetzungstools. Das wäre auch so eine Geschichte. Dass man jetzt live, das ist eine Geschichte, wo man ein Video quasi in allen Sprachen und dann mit Mundbewegung alles passt. Kannst du dir vorstellen, in nächster Zeit, dass wir Teamsitzungen haben, wo ich mit Leuten aus 10 Ländern spreche, die alle mir auf Deutsch antworten und die mich auf Indisch und sonst was alles hören?
Simultan,
live?
Nein, also voll simultan geht ja nicht. Ich habe verschiedentlich Auftritte gehabt, wo ein Simultan-Dolmetscher drin ist. Auch die Menschen brauchen ein paar Sekunden dazwischen. Mhm. Und das macht natürlich die Diskussion langsamer. Das heißt, man wird, wenn alle, sagen wir, wirklich gut in Englisch sind, wahrscheinlich einfach bei Englisch bleiben, weil man dadurch die Verzögerungen rausnimmt. Aber diese Arten von Diskussion, also simultan Dolmetschen, ist mit diesen Tools durchaus möglich. Ich weiß noch nicht genau, wie weit das ist, dass man aus dem Teilsatz bereits anfängt zu übersetzen oder ob das den ganzen Satz braucht. Weil das ist ja ein bisschen eine andere Fähigkeit. Mhm. Weil manchmal ändern sich Wörter dadurch, wie der Satz fortgesetzt wird. Und die meisten Menschen sind nicht gewöhnt, mit Simultan-Dolmetschern zu arbeiten und drücken sich dann nicht gerade so aus, dass der Simultan-Dolmetscher das gut aufnehmen kann.
Ja, das ist natürlich ein Punkt.
Also deswegen, das macht zum einen die Verzögerung noch größer und die Simultan-Dolmetscher haben schon eine ganz gute Vorahnung aktuell, wo sie jetzt anfangen können, schon mal zu übersetzen und wo noch irgendeine überraschende Wendung in dem Satz kommt. Und es sind auch zum Beispiel so Sachen wie the cat did not fit into the basket because it was too small oder it was too big. Und jetzt ist die Frage, also die Katze passte nicht in den Korb because it was too small, ist der Korb zu klein, also weil er zu klein war. Mhm. Und wenn es because it was too big, ist die Katze zu groß, also weil sie zu groß war. Mhm. Und dazu muss ich jetzt die Fortsetzung des Satzes kennen, um da richtig er oder sie sagen zu können.
Ja.
Und das sind so Dinge, das weiß ein simultaner Mensch, dass er jetzt warten muss. Aber das weiß halt, also ich glaube nicht, dass die KIs schon darauf gut trainiert sind, das zu tun. Wenn ich einen ganzen Satz habe, ist das mit der Übersetzung viel, viel einfacher, als wenn ich nur einen Teilsatz habe. Mhm. Trotz allem, wenn das ein Mensch lernen kann, ist meine Behauptung, bis 2035 kann die KI alles können, alles denken können, was der Mensch denken kann. Das habe ich 2016 damals im ersten Interview öffentlich gesagt, zu dem Thema. Also das war Zeitschrift, nicht Fernsehen, nicht Radio. Ich glaube, es könnte sogar noch etwas schneller so gehen. Und diese Sache wird, wenn sie noch nicht fertig ist, höchstens 2 Jahre brauchen. Und Simultan-Dolmetschen zu automatisieren, ist schon ein ganz ordentlicher Markt.
Das glaube ich, ja.
Message angekommen, dass wir dich noch im Fernsehen kriegen müssen. jetzt, du hast schon erzählt, wie viel KI ihr so nutzt für euch auch, mal unabhängig von deinen Investments und selber entwickeln und so weiter und so fort. Jetzt deutsche Unternehmen. Mhm. Was ist so deine Einschätzung? Nutzen die das Potenzial schon genug, sag ich mal, KI für sich irgendwie in die Produktion, ins Büromanagement etc. reinzubekommen? Und wo setzt man an, wenn man sich jetzt fragt, okay, was ist denn jetzt ein einfacher Schritt?
Mhm. Die Frage ist, was ist genug nutzen? Also aktuell, glaube ich, die deutschen Unternehmen sind nicht im Hintertreffen gegenüber internationalen Unternehmen zum Thema Nutzung, sind aber viel weniger intensiv dabei, sowas zu nutzen, wie wir das jetzt zum Beispiel tun. Und ich spreche ja bei vielen Firmen auch zum Teil vor den internationalen Vorständen oder vor internationalen Geschäftsführern und so weiter. Also, und ich frage dann immer so, wer nutzt ChatGPT? Und zum Teil gibt es dann Situationen, dass nur Verhalten ein paar Hände hochgehen, die gleich wieder runtergehen. Dann frage ich, also habe ich mir jetzt angewöhnt, wer nutzt ChatGPT privat oder auch privat? Und dann gehen viel mehr Hände hoch, ja, weil die meisten Unternehmen das verboten haben, das zu nutzen oder sogar gesperrt haben. Das ist natürlich ist ChatGPT nicht alles, was KI ist, aber das ist halt was jeder sofort irgendwie zum Nutzen bringen kann. Also jeder, der im Büro arbeitet, hat einen Vorteil, wenn er es anwenden kann, gegenüber, wenn er es nicht anwenden kann. Die Harvard University zusammen mit Boston Consulting Group hatte letzte Woche was veröffentlicht, dass sie 25% mehr Geschwindigkeit und 40% bessere Ergebnisse bei Consultants hinkriegen. Test mit 780 Consultants, ein Drittel ohne KI, die anderen mit zwei verschiedenen Anwendungen. Und die haben dabei rausgekriegt, dass es 40% mehr Qualität, 25% mehr Geschwindigkeit bringt, wenn so ein Consultant seine Consulting-Aufgaben löst mit Hilfe von GPT-4. Und der Unterschied ist so frappierend und so groß, dass jedes Unternehmen, was das seinen Mitarbeitern verbietet, sich einen enormen Produktivitätsvorteil im Büro entgehen lässt. Oder also Büro heißt auch im Controlling und allen möglichen Bereichen.
Ja.
In Fabrikationshallen geht es halt eher darum, dass man die Maschinen mit sowas ausstatten muss, wo manuell gearbeitet wird. Aber da, wo Büro ist, selbst wenn es nicht 75% sind, selbst wenn es 7% sind, wenn irgendein Unternehmen 7% Produktivität gewinnen könnte, würden die es ja alle machen für 20 € im Monat. Ja, es wird noch längst nicht das Potenzial benutzt, was da ist. Und es wird außerdem ab nächstem Jahr, wenn der AI Act so durchkommt, noch ganz viel Ängste davor geben, das zu nutzen, weil Unternehmen so hohe Strafen bekommen können nach den aktuellen Regelungen. Ich kämpfe da gerade dagegen. Ich war auch in Brüssel, habe mich mit 5 Parlamentariern getroffen und bin auch mit 2 im Austausch zum Thema, dass wir mit den Strafen für die kleinen Unternehmen was ändern müssen. Dieser AI Act ist einfach so schwierig formuliert. Also ganz große Unternehmen werden das genau umreißen und werden dann ganz klare Richtlinien an ihre Mitarbeiter rausgeben. Und die Kleinen werden es halt einfach verbieten, weil sie Angst haben. Und das halte ich für eine Katastrophe für Europa, weil also ich schätze, dass wir uns damit sowas wie 20% Produktivität entgehen lassen. Und wenn wir 20% langsamer sind als die 7% waren gerade nur eine untere Abschätzung sozusagen. Ja, 20% ist meine normale Abschätzung für Büroarbeit. Wenn wir uns das entgehen lassen, dann werden wir keinen europäischen Weltmarktführer mehr haben. 20% Produktivitätsgrad, das kann man nicht nehmen, kann man nicht akzeptieren. Nee.
Ja. Was wird dann passieren? Werden alle außer Landes gehen, oder? Das geht ja auch nicht.
Wer kann, macht Sachen außer Landes. Und da wir aber auch Sachen haben wie Mindestlohn und so weiter, kann sich das hier auch nicht wieder einrenken. Also wir können nicht sagen, unsere Leute sind halt unproduktiv, wir bezahlen jetzt schlechter. Mhm. Zum einen sind die Wissensarbeiter, die weit über Mindestlohn verdienen, sind super mobil. Also ich habe etliche Bekannte und Freunde, die ausgewandert sind, meistens nach USA. Und manche sind auch aus anderen Gründen in andere Länder ausgewandert. Es geht nicht immer nur um Geld nach, aber es ist halt für die Leute, die überall Arbeit finden, die jeder haben will, ist es ganz einfach, in andere Länder zu gehen. Und für die Leute, die das eben nicht haben, greifen hier unsere ganzen Sozialsysteme so, dass die Unternehmen ihre Kosten nicht anpassen können und dann können sie nicht mehr konkurrenzfähig sein. Dann werden halt viele Unternehmen eingehen. Und in ein paar Jahren wird dann ein Umdenken kommen in der Wirtschaft, nicht in der Wirtschaft, in der Politik in Europa. Aber ich glaube, das wird uns wahnsinnig viel kosten, wenn das so durchkommt.
Und du glaubst, dass es also bei der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung, war ja auch viel, ich sag jetzt mal Geschrei. Und jetzt hört man da nicht mehr ganz so viel von. Klar, es ist immer noch ein Thema, aber war ja ähnliche Besorgnis, dass kleine, mittlere Unternehmen da vor allem ein Problem mit haben, weil die Großen können sich natürlich immer alles leisten. Dann höre ich raus, das wäre bei dem AI-Act noch schlimmer, ja?
Ja, weil es direkte Produktivität kostet. Also wenn ich jetzt sage, ich habe Datenschutzgrundverordnung, okay, jetzt muss ich meine Personalakten besser wegschließen. Ich muss und so weiter. Ich darf nicht mehr, sagen wir mal, ich darf Kunden, das ist eine schlimme Sache für viele kleinere Unternehmen war durchaus, dass sie nicht einfach ihre Kunden weiter anschreiben durften, sondern die Kunden mussten ja ausdrücklich Einverständnis geben. Und bei Google und bei Amazon gibt man dieses Einverständnis, weil man ja nicht darauf verzichten möchte. Also wenn Google sagt, du kannst in Zukunft nur noch YouTube-Videos anschauen, wenn du hier dein Einverständnis gibst, machen die Leute das eben. Ja. Wenn es dagegen heißt, du kannst hier in meinem Tee-Spezialitätengeschäft nur noch Tee kaufen, wenn du dir Einverständnis gibst, dass wir dir auch Werbung schicken können, dann sage ich, dann kaufe ich halt woanders meinen Tee. Was soll's? Bei Amazon zum Beispiel. Und schon ist das wieder draußen, ja, so. Und das betrifft also auch die mittelgroßen Unternehmen, nicht nur die ganz kleinen. Mhm. Unter anderem durch solche Geschichten hat halt Amazon in Corona besonders stark profitiert. Ich habe damals im Handelsblatt ein Interview gegeben zu dem Thema, wo ich gesagt habe, also mein Schlusssatz war dann, das war als Schlusssatz abgedruckt, so, wir müssen aufpassen, dass eben nicht nur Amazon der Profiteur der E-Commerce-Welle durch diese Lockdowns ist. Es ging auch um fachliche Tipps und so weiter, die ich gegeben habe, aber die haben im Wesentlichen die Kritikgeschichten abgedruckt, die ich gemacht habe.
Ja, so sind sie. Ja, im Fernsehen ist das anders. Wir drucken nur wir bringen nur die wichtigen Sachen.
Aber da dann trotzdem nochmal, also wenn du Parlamentarier sagst, vermute ich mal, das sind dann so Leute wie Axel Voss, Svenja Hahn und so, die dann so.
Ja, also Axel Voss ist einer, mit dem ich konkret noch im weiteren Kontakt bin.
Aber glaubst du, da ist noch eine Chance? Also das ist ja meistens, dann ist es die erste Runde gegangen und dann geht es nochmal Trilog. Passiert halt viel, aber ich habe da nicht das Gefühl, dass da noch so viel Bewegung reinkommt. Oder glaubst du, da passiert noch was?
Ich habe die Hoffnung, dass die Regierungen noch verstehen, dass es unglaublich wichtig ist, was da gerade vor sich geht und dass es ganz, ganz gefährlich ist. Und in dem Trilog geht es ja jetzt darum, dass quasi die einzelnen Länder auch ihre Meinung dazu kundtun und was sagen. Diese Hoffnung habe ich noch, dass da noch was passiert. Ich sage nicht, dass ich 90% zuversichtlich bin, sondern ich habe noch eine Hoffnung, dass es noch was werden kann. Dann, wenn das anders kommt, also wenn es doch ungefähr so durchkommt, wie es jetzt ist, dann sind ein paar Sachen ultra wichtig. Ich habe mit dem Dragos Tudorash über eine Sache gesprochen, das auch einer von den Parlamentariern, die er eingebracht hat. Und ich bin der Meinung, das ist super wichtig, dass wir das genauso, wie er es gemeint hat, auch durchhalten. Das ist Folgendes. Unternehmen, die möglicherweise in das High-Risk reinfallen könnten, können anmelden, dass sie eine Checkliste machen wollen. Dann soll eine Checkliste veröffentlicht werden, die man durchgeht. Und wenn man diese Checkliste gemacht hat und dann mit der Checkliste nicht unter High-Risk fällt, dann schickt man das ein an ein europäisches KI-Büro. Wenn man von da 3 Monate nichts hört, dann ist es genehmigt und man ist nicht High Risk, bis irgendwas passiert mit den eigenen Sachen. Aber wahrscheinlich passiert ja nichts. Und wenn was passiert, dann gilt auch erst ab dann wieder die High Risk Vermutung. Und also das heißt, wenn irgendjemand geschädigt ist oder sowas, ja. Mhm. Wenn das tatsächlich so bleibt, dass es nicht dann so ist, dass die Checkliste anschließend vom TÜV ausgefüllt werden muss oder von anderen solchen Instituten. Die DEKRA hat ja so ein Tochterunternehmen gegründet. Wenn das nicht also von irgendwelchen teuren Instituten ausgefüllt werden muss, sondern so wie es gemeint war, wirklich so easy ist, dass es jeder selber ausfüllen kann, auch ein Kleinunternehmen, und sich dann sicher genug ist, dass das damit auch akzeptiert wird. Wenn wir dafür kämpfen, dass das jedem bekannt ist, diese Geschichte, dann können sich viele Unternehmen dann auch rausretten.
Ja, und wird die Bundesregierung, also es war ja auch häufiger mal so, dass da im Parlament sonst was beschlossen wurde und hier und da. Und dann gab es am Ende müssen ja die Regierungen das auch umsetzen. Bei der DSGVO gab es ja auch Spielraum.
Ja.
Deutschland hat ihn leider nicht genutzt. Aber genau, im Gegenteil, können wir ihn ja hier nutzen. Ich glaube ja nicht, dass wir ein Gesetz vorgeschrieben bekommen, sondern wir müssen es ja erst noch umsetzen. Hast du da Hoffnung, dass eine neue Regierung kommt oder von mir aus auch Teile dieser Regierung, dass da einsichtig sind?
Also ich bin jetzt kein Politikexperte. Das ist jetzt was Neues, dass ich mich da politisch wieder engagiere. Und ich hoffe sehr, dass wir es in Deutschland so umsetzen, dass unser Mittelstand weiter Weltmarktführer bleiben kann. Wir haben ja unglaublich viele Mittelständler, die in irgendwelchen Bereichen einfach 10% besser sind als alle anderen Großen auf der Welt. Und damit dann sich in ihrer Nische einfach irgendwie 20% Marktanteil weltweit oder so gesichert haben. Und ich hoffe, dass das der Mittelstand, also ich rede jetzt beim Mittelstand nicht unbedingt von 10-Personen-Unternehmen, sondern ich rede eher von den Leuten, die so 500 haben oder sowas. Manchmal auch nur 100 Mitarbeiter. Aber das ist ja der eigentliche Backbone von Deutschland. Und ich hoffe, dass viele von diesen Unternehmen mit dem Ding zum einen mal vernünftig umgehen von Anfang an und möglichst schnell sich auch die entsprechenden Befreiungen suchen und so weiter. Und zwar ohne, dass das so kompliziert gemacht wird von der EU, dass man dann erstmal für 1 Million Berater ins Haus holen muss. Und dass sie dann diese Chancen nutzen, die sie dabei haben. Das ist meine Hoffnung. Ich weiß aber noch nicht genau, was passiert. Also DSGVO habe ich weniger befürchtet, muss ich sagen, als beim AGG. Beim AGG habe ich viel mehr Klagen von irgendwelchen Leuten befürchtet. Wir hatten bei meiner Firma FactFinder vielleicht 10 oder solche Fälle, wo irgendwelche Leute gesagt haben, sie haben mich nur abgelehnt als Bewerber, weil ich zu alt bin, einer bestimmten Nationalität angehöre und so weiter. Ja. Mhm. Aber ich hatte wir haben junge und alte Leute eingestellt. Ich habe eine Assistentin gehabt, die aus Ghana, glaube ich, kam damals, dort aufgewachsen war und erst vor 10 Jahren nach Deutschland gekommen war und so weiter. Wir konnten das immer abschmettern, diese ganzen Geschichten. Mm. Und es war überhaupt nicht kritisch für uns. Es war ein bisschen mehr Arbeit dadurch, aber das hielt sich auch in noch vertretbaren Grenzen. Von daher habe ich beim AGG viel mehr Sachen befürchtet als bei der DSGVO, weil die ja eigentlich nicht wirklich viel schlimmer war, als das, was vorher Deutschland schon als Recht hatte.
Sag nochmal AGG.
Das ist Allgemeines Gleichstellungsgesetz. Ja, da geht es darum, niemand darf wegen des Alters, wegen des Geschlechts, wegen der Ethnizität, also Hautfarbe, Herkunft und so weiter, wegen der Religion oder wegen sexueller Vorlieben, glaube ich, auch bevorzugt oder benachteiligt werden. Und da hatte ich mehr Befürchtungen und es sind die ganzen großen Sachen sind ausgeblieben, die ich befürchtet habe. Also es kann natürlich auch sein, dass ich mich völlig täusche und es gar kein Problem macht, dass wir den erzählen. Aber als KI-Experte kann ich sagen, wenn wir KI nicht in Europa voll zum Einsatz bringen, so wie das in allen anderen Regionen der Welt geschieht, dann werden wir zurückfallen und zwar ganz stark.
Das ist ja schon fast eine Überleitung zum Schluss.
Ja, wir sind okay. Schon sehr weit
Man könnte noch lange quatschen, aber...
Ja, wir können dich ja wieder einladen mal oder mal ins TV einladen.
Sehr gerne.
Das kann man bestimmt mal hin. Ins Pforzheim. Aus Pforzheim. Ja.
Ich bin dauernd in allen möglichen Städten.
Sehr gut. Auch gut. Sag Bescheid, wenn du mal in Köln bist. Genau, dann ja, letztlich eigentlich, wo steht Deutschland dann in Sachen KI, wenn man dem jetzt eine Schulnote geben müsste, sehr gut bis ungenügend?
Ich würde sagen, wir stehen aktuell von der Forschung wahrscheinlich noch auf einer 2, weil wir ziemlich gute Forscher haben, die tolle Sachen machen wollen, die leider dann oft hinterher bei Google und so weiter landen, weil es hier in Deutschland keine entsprechenden Stellen gibt, die solche Leute auch spannend beschäftigen. Mhm. Also bei Casablanca habe ich jemanden, der ist aus Polen zu uns gezogen, jemand, der aus München zu uns, zwei, die aus München zu uns gezogen sind, weil es halt bei uns spannend ist. Und das sind alles Top-Leute, also Top-Forscher, die wir da gekriegt haben. Aber die meisten Firmen machen halt nicht solche Cutting-Edge-Geschichten, das ist mal das eine. Dann von der Anwendung her stehen wir in Deutschland, würde ich sagen, momentan eher auf einer 3-4. Also es wird nicht schlechter und nicht besser angenommen als im Rest der Welt. Also es gibt Regionen der Welt, die sind positiver dazu eingestellt. Also China zum Beispiel ist positiver eingestellt gegenüber KI. USA ist auch positiver eingestellt. Deutschland ist besonders skeptisch. Und das hindert natürlich ein bisschen auch die Anwendung. Andererseits haben wir noch immer eine ganze Menge vernünftige Manager. Und also da in den Firmen, in denen ich eingeladen werde, um da eben so Firmenvorträge zu halten, geht das eigentlich immer von der Geschäftsführung aus, dass sie sagen, wir müssen da mehr reinkriegen. Und das heißt, unsere Geschäftsführungen in Europa sehen schon die großen Chancen von KI. In der Politik, würde ich sagen, sind wir in Deutschland europäisch vielleicht etwas besser sogar als der Rest, also als einige schlimme Länder in Europa, die es noch mehr verbieten wollen. Aber wir haben tatsächlich in Europa insgesamt eher so die 5-6 verdient. Die Politik hat nicht verstanden, wie ungeheuer game-changing künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren werden wird. Das ist mit keiner anderen Technologie vergleichbar. Und die Geschwindigkeit, mit der es kommt, haben wir auch noch nie irgendwo gesehen. Auch nicht beim Internet, auch nicht beim Handy und so weiter. Mhm. Und die Veränderungen werden sehr tiefgreifend sein. Dazu gibt es Videos von mir in YouTube, wo ich ein paar Sachen erzähle, was so passieren könnte. Aber es bleibt nicht bei kleinen Veränderungen. Momentan haben wir nur kleine Veränderungen durch KI, aber es wird sehr große Veränderungen geben.
Danke, Carsten Kraus.
Danke dir.
Dankeschön für die schönen Fragen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.